Ja, wir hatten Freitag das erste Allianz-Treffen wieder live, also nicht mehr mit Skype oder Zoom oder was es da alles für Möglichkeiten gibt. Und haben auch ein bisschen austauscht und haben schon noch gemerkt, es war noch spannend gewesen, mit den verschiedenen Gemeindeleitern so ein bisschen zu hören, zu spüren, wie haben sie das jetzt erlebt. Und da ist schon offenbar geworden, die Gemeindekultur, die jemand hat, ist ganz entscheidend, wie man das erlebt hat. Also es hat Leute gehabt, wo mir gesagt haben, du, wir haben Gemeindeglieder, die haben mir gesagt, sie haben gar nichts vermisst in dieser Zeit, wo keine Gottesdienste und keine Kleingruppen und so war. Sie haben das sogar genossen, mal einfach ein bisschen frei zu haben und haben sich ja irgendwo, die haben nicht einmal ihren eigenen Livestream geschaut, sondern den von irgendjemand anderem, und weil es noch gerade geregnet hat an diesem Sonntagmorgen, hat man ja noch zu St. Gallen und noch zu Winterthur auch noch reinklicken können und hat sich dort eine Message können zusammen sammeln und das merken. Ja, wenn wir nicht Family sind, wenn wir nicht einen Zusammenhalt haben, auch sonst, ja, was haben wir denn, was verbindet denn uns? Ist es einfach der Anlass, den man am Sonntagmorgen hat und da kommt man halt, aber da kann man ja gerade so gut jemand anderem zuhören und eine andere Predigt sich reinziehen. Das wirft grundsätzliche Fragen auf. Und ich bin froh, dass es die grundsätzlichen Fragen aufwirft. Was ist überhaupt Gemeinde? Was macht Gemeinde aus? Zu was ist sie gesetzt? Die Frage ist übrigens auch in der Gesellschaft bewegt worden, auch in der Presse. Braucht es die Gemeinden überhaupt? Oder was fehlt eigentlich, wenn die Gottesdienste nicht stattfinden? Ist das nur einfach ein Unterhaltungsprogramm für die Frommen, wo sie sich gegenseitig bei guter Laune behalten? Oder hat das noch irgendeine gesellschaftliche Relevanz? Fehlt der Gesellschaft, nicht uns, fehlt der Gesellschaft irgendetwas, was es uns nicht gibt? Und ich glaube, diese Frage, die dürfen wir nicht nur, sondern die müssen wir ernst nehmen. Und ich glaube, hier ist es wichtig, zurückzukommen zu der ursprünglichen Absicht, die Gott mit seiner Gemeinde hat. Jesus ist gekommen, für sein Reich auf dieser Erde zu etablieren. Und das hat er ganz gut alleine können und hat das ohne uns können. Hat sich aber entschieden, dass er nur relativ kurz da ist. Ungefähr 3,5 Jahre war sein öffentliches Wirken mit seinen Jüngern zusammen. Und dann hat er den Ball weitergegeben an die 12, wo er mit ihnen unterwegs war. Und er gesagt, so, und jetzt geht ihr, jetzt macht ihr zu Jüngern. Alle Nationen. Jetzt geht ihr und verkündigt das Reich von Gott. Und ich werde bei euch sein, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Und ihr werdet die gleichen Zeichen und die gleichen Wunder tun, wie ich Gott da habe. Ja, ihr werdet sogar noch Größeres tun. Ihr habt alle Autorität über die Macht vom Feind. Ihr könnt auf Schlangen und Skorpionen treten. Ihr könnt Hände auf Kranke legen, es wird besser mitnehmen. Das war das, was Jesus gemacht hat und hat nachher die Leute laufen lassen. Dann ist das Pfingstfest gekommen, das ist das, was wir vor 14 Tagen gefeiert haben, und der Heilige Geist, die Kraft von Gott ist gekommen. Dann ist das Jerusalem kurz einmal auf den Kopf gestellt worden. Und hat sich etwas multipliziert von dem, was vorher in Jesus allein war. Und die Multiplikation, die Ausbreitung vom Reich von Gott, ist das, was die Propheten schon lange vorausgesagt haben. Und wir lesen das im Alten Testament schon, aber vor allem im Neuen Testament. Und jetzt sind wir alle Erben von diesem Reich. Wir sind Söhne und Töchter von diesem Reich. Das hat einerseits etwas mit unserer Identität zu tun, aber es hat vor allem auch zu tun mit unserer Sendung. Wir sind auch gleichzeitig Repräsentanten von seinem Reich. Und wir haben eine priesterliche Aufgabe. Wir sind alle zu einem königlichen, priesterlichen Volk, Geschlecht gerufen. Worden. Das heisst, wir haben einen Auftrag in dieser Erde, auf dieser Welt. Was haben die Priester für eine Aufgabe gehabt? Und für was waren die Opfer gewesen? Ja, Opfer zu bringen, ich tue es da wiederholen, weil sonst hört man es in der Aufnahme nicht, nur nicht, dass ihr meint. Die Sünde vom Volk, genau. Also die Priester waren da, wenn Leute gesündigt haben, sind die mit ihnen Opfer gekommen. Und dann haben die Priester mit ihnen zusammen die Opferlamm oder Stieren oder was es da immer war, nachher geopfert und haben so Versöhnung oder eben Vergebung für das Volk erwirkt. Das war eine wichtige Aufgabe von den Priestern im Alten Testament. Was heisst das jetzt für uns, wenn wir ein priesterliches Volk sind? Die Übertragung ist nicht immer so ganz einfach, gell? Im Alten Bund ist das noch so einfach, das war ganz praktisch. Aber was heisst das heute, jetzt? Wenn tun wir einen priesterlichen Dienst? Stellvertretend Buße tun, was heisst das? Genau. Das ist so ein biblischer Begriff, wie Riss stehen. Das heisst stellvertretend eine Schuld bekennen, die ich selber gar nicht begangen habe. Das ist ein priesterlicher Dienst. Es tut mir leid, was unsere Vorväter zum Beispiel gemacht haben, oder was unsere Politiker gemacht haben, oder was unsere Wirtschaftsvertreter, oder unsere Medienschaffenden, oder was auch immer. Also wir stehen in Riss rein, so wie der Mose das gemacht hat, wo das Volk ist schuldig geworden. Und er hat Gott gesagt, also jetzt reicht es mir. Das Volk... Und dann sagt der Mose, nein, also... Du kannst das Volk nicht vernichten. Was denken nachher die Völker? Jetzt hast du die aus Ägypten rausgeführt und dann denken die, der Gott ist ja nicht fähig gewesen, die da jetzt in das verheißene Land zu führen. Und ringt dort. Und sagt Gott wörtlich, nimm gescheiter mein Leben und lass die leben. Das ist in Riss stehen. Das heisst, das ist ein priesterlicher Dienst. Das ist eine Aufgabe, die wir haben. Und ihr merkt oder spürt, es hat ganz viel mit Gebet zu tun. Und das fährt jetzt nicht nur für das Volk an. Du hast jetzt schon relativ eine grosse Hürde da. Also das fährt bei uns im Kleinen an. Was heisst das, einen priesterlichen Dienst zu tun in deiner Familie? Was könnte das bedeuten? Ja, einander gegen, du hast es vorher ja super gesagt, oder? Ich meine, in jeder Nähe gibt es Reibungspunkte. Wir werden schuldig aneinander. Auch Eltern und Kinder, das ist unser Thema, werden schuldig aneinander. Wir versagen immer wieder, jeden Tag, mehrmals passiert das bei uns. Ihr seid sehr wahrscheinlich. Aber bei uns passiert das. Und dann heisst priesterlicher Dienst, wir vergeben dort, wir tun das nicht in unserem Herz zurückbehalten, wir tun nicht in Rache reagieren, nicht im Fleisch und so. Und das ist eine Challenge. Das schleift wie verrückt. Das ist nicht so einfach. Aber das ist ein Teil von unserem priesterlichen Dienst und es ist ein Übungsfeld. Gerade in den Familien, gerade in den Ehen, gerade da, wo wir nach sind oder in ihren Wegen, ist ja klar, es kann ein Arbeitsplatz sein. An allen Orten, wo es reibt, sind wir herausgefordert, reinzustehen. Und nachher seid ihr alle in eine Nachbarschaft hineingestellt. Ihr wohnt irgendwo, wo es links und rechts auch noch Leute hat, die auch noch wohnen. Dort heisst es so priesterlichen Dienst für die Leute beten, für die Leute Buße tun, sie segnen, sie rufen ins Reich von Gott stellvertretend. Dann habt ihr alle einen Arbeitsplatz oder ihr seid in einer Schule oder wo auch immer. Und dort bist du als Priester gesetzt, einzustehen im Gebet. Und ich möchte euch das einfach nochmal in Erinnerung rufen. Ich weiss, dass das viele wissen, theoretisch. Aber man vergisst es manchmal so im Alltag. Und Marlies hat uns die Videobotschaft geschickt von dem... Morgen früh aufstehen, gell, bevor alles losgeht und eine halbe Stunde einfach in die Stille. Eine halbe Stunde in die Gegenwart von Gott. Eine halbe Stunde einfach sich Zeit nehmen und das eigene Leben, den Tag, die Familie, die Nachbarschaft, der Arbeitsplatz Gott zu weihen. Das tut gut. Lass da nicht nach. Das ist wichtig. Wisst ihr, manchmal kommen so Leute und sagen, ja, ich weiss gar nicht, was mein Platz ist, ich weiss nicht, was meine Berufung ist und was ist so mein Ding und ich weiss nicht genau, was sich die Leute manchmal vorstellen, ob man einen speziellen Dienst oder einen speziellen, eben, manchmal denkt man irgendwie etwas Spezielles, was ich jetzt auch noch machen sollte und man checkt nicht, dass der ganz normale, gewöhnliche, langweilige Alltag, wo du drin bist, jeden Tag mit deinen zwängenden Kindern und mit deinen mühsamen Mitarbeitern und Schüler, dass genau dort du als Priester und als Repräsentant, als Lichtbringer gefragt bist. Absolut. Und einen Unterschied ausmachst. Darf ich das erzählen, Dave? Du hast das erzählt, gell? Du, bei der Stelle, wo du jetzt gekündigt hast, beim Studer. Und du hast auch das Gefühl gehabt, gell? Ist dir nicht immer so gut gegangen dort und bist unterfordert gewesen. Es war eine schwierige Zeit gewesen. Aber dann, wo du gegangen bist, hat der Dave erzählt, ist ein Mitarbeiter, der ihm nachher wie Merci gesagt hat für das, was er reingebracht hat. Weißt du, das ist das Verrückte, wir merken das gar nicht. Wir haben das Gefühl, ich komme da einfach meinen Job machen, ich komme da meine Arbeitszeit absetzen und im Reich von Gott hat sich gar nichts bewegt. Jahr ein, Jahr aus. So fühlt sich das manchmal an. Aber die Leute um dich herum, die merken etwas, was in dir für eine Hoffnung ist. Auch wenn du nie etwas sagst. Die spüren das und das macht einen Unterschied. Und das ist bei jedem von euch so, Freunde. Bei dir auch, Aline, gell? Eli, in deiner Schule, in deiner Klasse. Oh, das gilt für alle. Allen Orten, wo ihr hergeht, ist der Christus in euch dabei. Und ich will euch segnen, dass ihr eine neue Sicht bekommt, dass ihr Gesandte seid, alle zusammen. Gesandte seid vom Himmel in die Familien rein, in die Klassen rein, in die Arbeitsplätze rein, in die Nachbarschaft rein, auch in eure eigene natürliche Familie rein, in all die Gefüge rein. Ihr seid gesetzt und gesendet, einen priesterlichen Dienst zu tun, der Reich von Gott sichtbar macht. Und auch wenn keine sofortigen Durchbrüche, Heiligen oder Zeichen und Wunder geschehen, ich segne euch auch mit Beharrlichkeit, mit Geduld, dass ihr in dem nicht müde und nicht matt werdet. Und euer Jesus immer wieder um Hilfe bittet, euch die Augen aufzutun, die Geistlichen, dass ihr erkennt, zu welcher Herrlichkeit ihr berufen seid, wie gewaltig das Erben ist, das er euch anvertraut hat. Amen. Das war jetzt die Einleitung. Das hat nicht viel mit dem Thema zu tun gehabt. Wir machen dafür im Thema ein bisschen weniger lang. Und es hat ja gleich etwas mit dem Thema zu tun, gell? Ich probiere noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Das ganze Thema Kinder haben wir ja, Familien, wie hat es im Reich von Gott Platz? Wichtig ist auch noch zu sehen, nach biblischem Verständnis ist Kind zu haben nicht nur etwas Normales, sondern es wird als ein Segen angeschaut. Ich tue mal Psalm 127, 3 bis 5 lesen. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Das ist Lutherdeutsch. Also Liebesfrucht, das heisst, es ist etwas, was aus deinem Körper eben geboren worden ist. He? Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit. Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat, sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Also das ist eine Verheißung. Es ist ein Segen, wenn wir Kinder haben. Oder heutzutage ist das absolut nicht mehr selbstverständlich. Heute ist das so eine Lifestyle-Frage. Ja, kann ich mir das leisten? Will ich mir das leisten? Bin ich bereit, auf meine Freiheiten zu verzichten? Ist das finanziell drin? Oder da ist das so eine, ja. Und der Gedanke ist im Alten Testament völlig fremd. Das Gegenteil ist der Fall. Die Kinderlosigkeit ist als Schande empfunden worden, als Makel. Und da haben wir verschiedene Beispiele in der Bibel, wo das sichtbar wird. Sarah zum Beispiel, die Frau von Abraham, die lange keine Kinder können haben. Das war ein Riesenproblem. Da bist du wie nicht vollwertig gewesen. Nachher ist noch so eine Verheißung da, dass deine Nachkommen ein mächtiges Volk werden. Und ich sage, cool mit einer unfruchtbaren Frau. Wie soll echt das gehen? Und dann kommt man natürlich so auf Ideen, mit der Hagar, mit der Magd halt ein Kind zu zeugen. Und dann kennt ihr die Geschichte sehr wahrscheinlich. Und dann kommt die Eifersuchtsszenen und die eine hat jetzt und die andere hat halt nicht. Und das ist wirklich dramatisch. Ein anderes Beispiel, das wir auch hatten, auch im Zusammenhang mit King, ist eben die Mutter von Samuel, die Hannah, die kinderlos war. Und die zweite Frau, die Peninna, die eben King hatte und immer verächtlich und stolz auf die Kinderlose runtergeschaut hat. Das war ein Problem, Kinderlosigkeit zu der damaligen Zeit. Und nicht nur aus sozialen Gründen. Das natürlich auch, das ist heute noch in vielen Ländern immer noch so, dass King auch eine Art deine Sozialversicherung war. Das ist auch in unserer Kultur noch nicht so vor langer Zeit auch so gewesen. Also, deine Altersvorsorge sind deiner Kinder. Es war normal, die ersten 20 Jahre lang schauen die Eltern zu den Kindern. Und die letzten 20 Jahre lang schauen die Kinder zu den Eltern. Und begleiten sie in diesem Altwerden, in diesem Greisenwerden und bis sie sterben rein und pflegen sie durch. Und da hat man Stöckchen gebaut, dass die Alten nebenan wohnen konnten in diesen Bauernhöfen und dass man das dort begleiten konnte. Da hat es keine Spitex gegeben und keine Altersheim und nichts. Das war eine Aufgabe für Familie. Und wenn du keine Kinder hast, ja, wer schaut dazu, der will dann nicht mehr selber arbeiten kann, dann bist du am Verarmen. Das war die Realität. Heute brauchen wir das ja nicht mehr. Oder? Darum ist auch die Kinderfrage heute eine andere. Heute kann man ja die Alten einfach in ein Altersheim abschieben und dann schaut man dort. Oder da gibt es häufig andere Institutionen, die schauen können und dann müssen wir ja nicht mehr. Glaube ich zwar nicht, dass das so gedacht ist vor der Bibel, aber das ist auch das Thema, das Jesus mal aufgegriffen hat. Wir haben eine Verantwortung, auch wenn wir tolle soziale Einrichtungen haben, für unsere Eltern, die alt werden, auch irgendwie da zu sein. Und sie zu unterstützen, sie zu tragen. Das hat auch etwas zu tun mit Ehre, Vater und Mutter. Dass man so im Alter, wenn sie pflegebedürftig werden, ehrt. Und natürlich gibt es Grenzen. Ich kenne auch so Fälle, wo Leute eine Mutter oder ein Vater, der pflegebedürftig war, selber haben probiert zu betreuen und dann ins Burnout reingelaufen. Das ist nicht die Idee, gell? Man muss dort auch Hilfe in Anspruch nehmen, aber so die Grundordnung wäre eigentlich in die Richtung. Jetzt kennen wir aber auch die Ausnahmen, auch schon im Alten Testament, aber auch im Neuen. Ich tue da mal eine Stelle lesen aus Galater. Wo haben wir die? Galater 4, 27 ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und zwar Jesaja 54, 1. Dort heisst es: Sei fröhlich, die du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Das ist eine gewaltige Verheißung. Das gibt doch noch eine andere Dimension, als nur, in Anführungszeichen, liebliche Kinder zu haben. Es gibt auch noch eine geistliche Dimension. Und es ist eine gewaltige Verheißung, die da drinnen ist. Auch wenn du selber keine Kinder hast, aus was für Gründen auch immer, bist du dann nicht minderwertig oder abgeschrieben, sondern da ist auch eine geistliche Dimension. Da gibt es ganz viele auch geistliche Kinder. Leute, die du kannst segnen, die du mit deinem Leben kannst berühren. Jesus selber hat keine Frau gehabt. Er war nicht geheiratet. Er war trotzdem ein grosser, gewaltiger Segen. Also er hat uns da etwas vorgelebt, das uns wie in eine andere Ebene hineinnimmt. Der Paulus war nicht verheiratet. Er hat sich für einen ehelosen Lebensstil entschieden. Das kann man. Zugunsten des Reiches Gottes aber. Das ist nicht einfach ein Ego-Trip. Ja, ich will jetzt mein Leben verwirklichen, ich will noch ein bisschen reisen, ich will nicht die Lasten tragen und will nicht so viel Geld ausgeben und dann nachher in halber Armut leben. Das ist nicht das, ist nicht die Motivation, sondern Motivation ist, hey, der Paulus sagt das, mach es doch einfach wie ich. Wisst ihr, dann hat er das Gestürm nicht. Und ihr habt viel mehr Zeit für das Reich von Gott. Aber wenn ihr es nicht sein könnt, dann heiratet halt und hey, Kind, das ist eure Ordnung. Das ist jetzt ein bisschen kurz zusammengefasst, was im 1. Korinther 7, 7 und 32 steht. Du musst jetzt nicht live lesen, das könnt ihr selber nachschlagen. Das ist mir wichtig. Letztendlich geht es auch hier um die Verfügbarkeit für das Reich von Gott. Aber dass wir auch daran denken, sei es jetzt, dass wir Kinder haben oder dass wir keine haben, Kinder sind eine Gabe von Gott, das ist ein Geschenk von Gott, das ist ein Segen von Gott und wir haben eine Verantwortung und einen Auftrag an diesen Kindern. Das ist entscheidend, wie wir die wahrnehmen. Wir sind prägende Begleiter als Eltern. Aber wir sind keine Besitzer, Eigentümer, gut, an unseren Kindern. Es gibt immer, beobachtet das immer wieder, dass Leute Kinder auf eine falsche Art vereinnahmen als ihre eigenen Kinder. Das sind meine Kinder. Hm. Nein, das sind nicht deine Kinder. Die gehören Gott. Die sind dir anvertraut. Du hast einen Auftrag, du hast ein Mandat, ja. Du hast sie geboren, ja. Du hast sie gezeugt, ja. Aber sie gehören nicht dir. Sie gehören Gott. Sie sind ihm geweiht. Und das ist ja das, was wir zum Ausdruck bringen, wenn wir Kinder segnen oder Gott weihen, dass sie ihm gehören. Aber wir haben einen Auftrag, wir haben ein Mandat, sie zu begleiten, in eine Mündigkeit hinein, in eine Selbstständigkeit hinein, wo sie irgendeinmal uns wieder nicht mehr so brauchen, wie sie uns mal gebraucht haben, wo sie noch an der Brust waren oder mussten geschöppelt werden oder die Windeln mussten gewechselt werden und all diese Sachen. Und dann haben wir immer noch eine spezielle Beziehung zu ihnen, weil wir sie so lange begleitet haben. Ja, wir haben nie Eigentumsrecht, gell? Das ist nicht unwesentlich, auch wenn es um die Ablösungsphase geht. Also so meine Beobachtung ist, dass es mehr eher die Mütter sind, die manchmal Mühe haben mit dem Loslassen. Und ich verstehe das absolut. Oder? Wenn du das Kind unter deinem Herz gedreht hast, 9 Monate lang, du hast das Kind an deiner Brust gehabt, du hast es gestillt. Und da ist so eine tiefe emotionale Bindung auch da. Und das ist auch von Gott gewollt. Das ist nicht falsch. Aber das können auch immer wieder loslassen. Immer wieder können das Gebet beten und die Kinder gehören nicht mir, sie gehören eigentlich dir, Vater. Du hast das Leben geschaffen. Du hast dein Leben geschaffen. Und ich wollte so mit dem Respekt und mit dieser Ehre auch anschauen und angehen. Und das entspannt nämlich auch, weil nämlich die alle Blödsinn, die die Kinder machen und alle Ungehorsam und alle Rebellion, die da mal auftreten können, eigentlich nicht direkt so mit mir etwas müssen zu tun haben, gell? Sondern ich sage, das, deiner King, hast du gesehen? Was die da wieder machen? Entspannt eigentlich. Also, versteht ihr, es ist... Es hilft einfach, also ich merke, mir hilft es, es gibt mir eine andere Perspektive. Und ich weiss, es ist letztendlich jemand anders verantwortlich. Ich bin auch nicht so in der Gefahr, dass ich in Sorgen reinkomme. Was ist jetzt, wenn sie dort hergehen und alleine und können und über die Strasse und... Ja, ich kann doch die Kinder nicht vor allem bewahren und vor allem beschützen. Das Leben ist lebensgefährlich. Das ist auch für unsere Kinder so. Und für uns übrigens auch. Wir können jeden Tag sterben, ohne Epidemie. An irgendetwas. Und das haben wir auch in unserem normalen Alltagsleben verdrängt. dass auch solche Sachen dazugehören. Kindersterblichkeit, das war früher ein riesiges Thema. Es sind ganz viele Kinder sind gestorben, schon bei der Geburt oder kurz nachher oder im Kleinkindalter. Oder, ja, das war einfach normal gewesen, mit dem hat man gelebt. Aber hat man nicht nur zwei Kinder gehabt, sondern hat man 10 gehabt. Oder 12. Ja, dann hat man halt mal wieder nur 11 gehabt. Und dann hat man halt dann nachher nochmal in einer späteren Lebensphase halt dann nochmal eine Schwangerschaft gehabt. Und dann waren es wieder 12 gewesen. Versteht ihr? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen. Das sind alles dramatische Erlebnisse. Aber unsere Generationen vor uns, für die war das normal gewesen. Und manchmal checken wir das nicht mehr so. Und irgendwo haben wir manchmal so ein bisschen den Bezug zur Normalität verloren. Darum sage ich die Sachen. Jetzt haben wir gesehen, es geht auch darum, dass Kinder auch die Eltern ehren. Das ist eines der 10 Gebote. Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Das ist eine gewaltige Verheißung da drauf. Das haben wir das letzte Mal angeschaut. Wir haben gesehen, ein Teil von mehreren ist, dass sie stolz sein können auf ihre Eltern. Der Res hat das, glaube ich, reingegeben. Das hat das auch bei kleineren Kindern, auch ganz normal ist. Die sind stolz auf ihre Eltern. Die haben das Gefühl, mein Papi ist der Beste. Der kann alles. Der kann sogar holländisch, der kann alles flicken. Und irgendwann merken sie dann schon, dass das nicht ganz alles so stimmt. Dann kommt die Ernüchterung. Das ist dann so die Phase, wo man nachher Sachen erkennt und man sich kritisch davon auseinandersetzt. Und die ist auch gut und die ist auch wichtig. Aber dann sind wir immer noch herausgefordert, die Eltern zu ehren, auch in ihrem Versagen, in ihrer Zerbrechlichkeit, in ihren Muster, wo sie uns vielleicht schon mitgegeben und haben weitergegeben, wo wir uns manchmal so darüber aufregen können. Liebe ausdrücken, Ehr ausdrücken, heisst auch, in dieser Beziehung zu bleiben. Wir haben gesehen im Alten Testament 5. Mose 27, 16, heisst es, wer die Eltern nicht ehrt, wer sie verflucht, der ist selber verflucht. Und es hat dann eine Strafe, sogar Todesstrafe, ist darauf gestanden, wer die Eltern verflucht. Und eine Stelle, die ich jetzt noch lesen möchte, die haben wir letztes Mal nicht gelesen, 5. Mose 21, 18, das ist noch so eine krasse, die haben wir da in unserer täglichen Bibel lesen, wo wir jetzt dran sind. 5. Mosebuch, sind wir da mal drüber gestolpert. 5. Mose 21. Wenn jemand einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht, und auch wenn sie ihn züchtigen, ihnen nicht gehorchen will, so sollen ihn Vater und Mutter ergreifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Tor des Ortes und zu den Ältesten der Stadt und sagen, dieser, unser Sohn, ist widerspenstig und ungehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein Prasser und Trunkenbold. So sollen ihn steinigen alle Leute seiner Stadt, dass er sterbe. Und du sollst so das Böse aus deiner Mitte wegtun, dass ganz Israel aufhorche und sich fürchte. Das ist eine krasse Stelle. Und als wir das so gelesen haben in der Familie, habe ich mir so die Frage gestellt, ist das jemals in der ganzen Geschichte von Israel vorgekommen, dass das jemand gemacht hat? Ja, wenn du dir bewusst bist, wenn ich das mache, dann wird mein Sohn gesteinigt, tot. Das überlegst du dir schon noch ein paar Mal. Ob das jetzt wirklich so tragisch oder so dramatisch ist. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass es sehr wahrscheinlich auch nicht sehr häufig oder vielleicht gar nie ist gemacht worden. Aber es hat eine andere Wirkung gehabt. Und das ist etwas, was uns heute ein bisschen abhanden kam, ist die Wirkung, und das steht da nämlich ganz am Schluss, dass ganz Israel aufhorche und sich fürchte. Wenn du weisst, als Kind, also hier geht es jetzt um ein Erwachsenes-Kind oder ein Jugendliches, würde ich da mal annehmen, wenn es da von Trunken, Bold und Prasser die Rede ist. Also nicht ein Erwachsenes im Sinn von, dass es gar nicht mehr unter der Herrschaft der Eltern ist, sonst hätten sie die Autorität ja nicht, also vielleicht ein Teenie oder ein Jugendliches, das noch daheim ist. Wenn du weisst, das könnte für mich Todesstrafe bedeuten, wenn ich weiter so in dieser Rebellion bleibe. Gibt dir vielleicht schon noch mal einen anderen Anstoss, zu überlegen, ob ich in dem bleibe oder nicht, oder? Und gibt dir noch mal so einen Impuls. Wir haben ja eher andere Beispiele im Alten Testament, wo eben das Gegenteil der Fall ist. Wir haben die Söhne vom Eli angeschaut, die genau in so einer Rebellion, in so einem losgelösten, gottlosen Leben gelebt haben. Sie sind zwar zurechtgewiesen worden von ihrem Vater, aber offensichtlich zu wenig früh oder zu wenig Konsequenz. Und er hat sie vor allem weitergewehren lassen. Und das hat dann fatale Folgen für sie selber gehabt. Sie sind beide am gleichen Tag umgekommen in einem Krieg. Wir haben ja das Beispiel von den Söhnen von David, der Absalom, der so massiv gegen seinen eigenen Vater rebelliert hat, der sogar wollte umbringen, weil er sich selber auf den Thron setzen wollte. Und der David in seinem Vaterherz, das wie nicht die Stange bringt, den Giel wirklich zu verfolgen. Das ist ja dann der Heerführer, den er dann umbringt. Und der David hat Trauer, Tage, Wochen lang um den Sohn, den er eigentlich hat umgebracht. Also wir sehen das Gegenteil. Also dass das nicht angewendet ist worden, die Stelle hier, sondern eben die Emotionalität den eigenen Kind gegenüber, die ist viel grösser gewesen, als dass man jetzt hier das Kind einfach hätte gesagt, okay, du bist ein rebellischer, störrischer. Jetzt ist das Fass voll, jetzt gehen wir zu den Ältesten der Stadt. Jetzt können die mal entscheiden. Ich möchte hier noch etwas dazu sagen, wenn es um Rebellion geht. Ich höre heute immer wieder auch von Eltern, die mit Teenagern unterwegs sind, so den Satz, oder auch von erziehungsberechtigten Lehrern und so weiter. Ja, die sind jetzt halt in diesem Alter, das ist normal, dass die rebellieren. Das gehört dazu. Und ich habe mich schon länger daran gestört, an dieser Aussage, weil ich merke, das stimmt doch nicht. Dass das normal ist, dass es vorkommt, das stimmt schon, aber dass es normal ist, das ist so wie ein Entwicklungsprozess, wo man nicht einfach durchgeht und da gehört Rebellion dazu. Rebellion ist nicht einfach ein sich ablösen und sich ein Auseinandersetzen, kritisch mit seinen Eltern und herausfinden, wer bin ich selber. Das hat nichts mit Rebellion zu tun, das ist ganz normal. Rebellion heisst, das ist ein Verweigern, sich etwas überhaupt zu sagen. Das ist ein Verweigern, sich überhaupt auf etwas einzulassen. Es ist eine Verweigerung, sich auf die Beziehung zu den Eltern einzulassen. Und letztendlich hat jede Rebellion die Wurzeln in der Rebellion gegen Gott selber. Es ist eine Rebellion gegen jegliche Autorität am Schluss. Ich lasse mir doch von niemandem etwas sagen. Das ist Rebellion. Und ich lasse mir auch von Gott nichts sagen. Von meinen Eltern lasse ich mir nichts sagen. Ich lasse mir vom Staat nichts sagen. Ich lasse mir von unseren Lehrern nichts sagen. Ich weiss selber. Das ist eine Verweigerung in einem Prozess von Lernen, Korrektur, Ermahnung anzunehmen und Lebensweisheit zu empfangen. Das ist Rebellion. Wir haben hier in den Sprüchen, wo haben wir das? Jetzt muss ich schauen, dass ich da meine Bibelstellen noch finde, weil ich mich nicht so das Skript gehalten habe. Äh, Ah, da, Sprüche 15. Vers 32. Da heißt es, wer Zucht verwirft, der macht sich selbst zunichte. Wer sich aber etwas sagen lässt, der wird klug. Die Furcht des Herrn ist Zucht, die zur Weisheit führt. Und ehe man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen. Also, das können einordnen, das können ohne Korrektur, eine Zucht, eine Ermahnung, eine Zurechtweisung anzunehmen. Das findet ihr übrigens in den Sprüchen ganz vielen Orten. Das heisst, wer so ist, das ist ein weiser Mann, das ist eine weise Person, die wird das Leben gewinnen. Aber wer sich allem widersetzt, wer allem Nein sagt, der bezeichnet die Bibel als ein Narr. Ein Törichter, jemand, der nicht lebenstauglich ist am Schluss. Und ich glaube, das ist der Punkt der Rebellion, wenn wir dort reingeraten. Es ist eine Verweigerung, letztendlich sich in den Ordnungen von Gott zu bewegen. Es ist der Stolz, der derart stark zu einem Götz geworden ist. Der Egoismus, der so stark zu einem inneren Götz ist geworden. Ich weiss alles selber, ich brauche niemanden. Ich weiss selber, wie es geht. Und aus dem heraus eine Isolation von allem, was noch lebensentfaltend, lebenserweiternd könnte in mein Leben hineinkommen. Es ist eigentlich eine Selbstverfluchung, ich kann es fast nicht anders sagen. Man beraubt sich durch das eigentlich jegliche Entwicklungsmöglichkeiten. Und man bleibt ein Tor, ein Törichter, ein Narr. Das ist das, was mit Rebellion gemeint ist. Wenn sich ein Teenager kritisch mit seinen Eltern auseinandersetzt und mal eine andere Meinung hat und so mal häschert, das hat nicht zwingend etwas mit Rebellion zu tun. Einfach nur, dass man das hier auch ein bisschen differenziert. Das ist ganz normal. Nicht normal ist, wenn man sich nicht auseinandersetzt miteinander und einfach davonläuft. Das ist nicht normal. Das ist wieder die Verweigerung. Das ist das, was der ein Sohn gemacht hat von diesen beiden Söhnen, die der eine gesagt hat, zum Vater gegangen ist, gib mir mein ganzes Erbe, oder einfach das, was mir zusteht. Ich gehe jetzt, die habe ich gesehen, von diesem Hof habe ich auch genug gesehen. Ich will jetzt mein Leben geniessen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Tschüss. Oder ist der Beziehungsabbruch? Es ist die Verweigerung, sich noch in eine göttliche Ordnung hineinzugeben. Und jetzt lebe ich mein Leben selber. Ich habe schließlich selber Geld, ich habe selber. Und man sieht in diesem Beispiel, wo das herführt. Es führt ins Desaster, es führt in die Verzweiflung, in die Armut. Und am Schluss ist er bei den Säugen gelandet und dort ist er nachher durch Gnade von Gott durch Besinnung zu Besinnung gekommen. Und ist umgekehrt. Umgekehrt zum Vater. Und natürlich ist das ein Bild auch von Umkehr zu unserem Vater im Himmel. Und wir sind alle haben eine rebellische Natur in uns. Habt ihr das schon gemerkt? Und es hat immer etwas mit Gott zu tun. Primär. Und er ist sekundär mit deinen Eltern und mit deinem Chef und mit der Politik oder mit den Leuten, die verantwortlich sind irgendwo. In dem Mass, wo ich gelernt habe, mich Gott anzuvertrauen, mich bei Gott einzuordnen, mich als sein Sohn, als seine Tochter zu erkennen, in dem Mass, wo ich gemerkt habe, in dem, dass ich mich demütige und seinem Geist Raum gebe, wo er mich darf belehren, schleifen, transformieren. In dem Mass fällt es mir plötzlich viel einfacher, mich an einer weltlichen Ordnung, weltlichen Autoritäten einzuordnen, umzuordnen, die ja dann viel weniger perfekt sind als Gott. Und dann tatsächlich Fehler machen. Ihr wüsstet, dass meine Chefin alles falsch gemacht haben. Meine Lehrer, was die alles falsch gemacht haben. Und da habe ich vollkommen recht gehabt. Aber das hat mir kein Recht gegeben, sie zu verurteilen, negativ über sie zu reden oder in einer besserwisserischen Haltung ihnen zu begegnen. Ich hatte viel Rebellion in mir drin. Wo ich gemerkt habe, letztendlich ist es die Rebellion gegen Gott. Weil ich nicht versöhnt bin mit ihm und weil ich das nicht kenne, das Leben. Und in dem Moment, wo ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe und wo ich ein Sohn von Gott geworden bin, ein Kind von Gott geworden, wiedergeboren geworden durch den Heiligen Geist und gemerkt habe, es gibt eine andere Ordnung, in dem Moment haben sich auch Beziehungen zu meinen Mitmenschen anfangen verändern. Nicht schlagartig, gell? Das habe ich mir dann so gewünscht und vorgestellt und bin total frustriert und enttäuscht gewesen, dass es nicht so ist, sondern dass es ein Prozess ist. Ein Prozess, wo man anfängt, Sachen anders zu sehen als vorher. Ja, zum Beispiel in meiner Lehrzeit ein schwieriges Verhältnis zu meinem Lehrmeister gehabt. Und das hat mit meiner Rebellion zu tun gehabt. Weil ich sehr aufbegehrend war, besserwisserisch war, stolz war und das Gefühl hatte, eben, ich weiss ja eh schon alles, was will er mir noch beibringen. So fachlich hätte er mir schon noch etwas dürfen sagen, aber sonst, dann bitte gar nicht. Und ich hatte eine schwierige Beziehung zu ihm, habe rebelliert gegen ihn und habe auch eine schwierige Lehre gehabt durch das. Wenn du dir vorstellst, jetzt bist du 4 Jahre in einem Betrieb und bist die ganze Zeit gegen die eigenen Lehrmeister am Rebellieren. Weißt du, wie lustig ist das? Aber er war immer die Schuld, weißt du? Habe ich immer gemeint. Ich weiss noch gut, als ich, weiss nicht, ob es 1-2 Jahre nachdem ich Jesus gefunden habe, vielleicht ist es so ein bisschen mehr später, habe ich auf das Herz gehabt, ich glaube, ich muss mal zu diesem Mann her und gehen, um Vergebung bitten, was ich dem 4 Jahre lang angetan habe. Das hat mich extrem viel Überwindung gekostet. Ich kann euch sagen, das war nicht einfach. Das war fast so schlimm wie dann, als ich das Prozedere mit meinem Vater machen musste. Das ist eine andere Geschichte, ich erzähle euch nicht heute, das ist zu lang, aber zum Lehrmeister bin ich gegangen. Ich war so nervös, ich hatte wirklich Schiss, ich hatte Angst, ich hatte zittert. Wie sage ich es, wie soll ich, wie reagiert er und überhaupt, das ist jetzt schon so lange her, dass die Lehre durch ist, jetzt kreuze ich da in diesem Betrieb auf und ich habe mich entschieden, unangemeldet einfach vorbeizugehen. Nach dem Feierabend, ich wusste, wenn das Feierabend ist, ich wusste, er hockt dann nachher noch in seinem Büro, da ist niemand mehr da, dann hat er Zeit. Dann bin ich dorthin gegangen, an die Tür geklopft. Dann hat er Freude gesagt, ah, schön, dass du wieder da bist. Machst du so, wo lebst du, was tust du? Und so, ein bisschen erzählt, ein bisschen Smalltalk gehabt, so, nachher eben, aber dann... Und dann habe ich ihm eben gesagt, eben, es sei so... Ich bin jetzt mit Jesus unterwegs und ich habe einfach gemerkt, aus dem heraus, dass die Zeit, wie ich mich verhalten habe, ihm gegenüber in diesen 4 Jahren, dass das wirklich über weite Strecken total daneben war. Und ich möchte mich entschuldigen. Der Mann ist da gehockt, da gestanden, hat auch nicht mehr gewusst, was sagen. Es sind keine Tränen über seine Augen gekommen, aber so innerlich habe ich gespürt, hat es ganz viel bewegt, was er aber nicht so können zulassen. Und gleich habe ich gemerkt, es hat ihn tief bewegt und tief berührt. Und ich habe gemerkt, dieser Akt dort, das Bekennen, das um Vergebung bitten, und egal wie er reagiert, das hat für mich etwas zu tun gehabt mit Ehre von Leiterschaft. Ehre von jemandem, der mir eigentlich ins Leben geschenkt wäre, für das ich etwas hätte lernen. Nicht nur beruflich, fachlich, sondern auch von seiner Reife, von seiner Person, und ich das einfach nicht böckert habe. Ehre heisst auch zu seinen Fehlern stehen, umkehren, um Vergebung bitten und vor allem eben die Beziehung im Fokus zu haben. Bei meinen Eltern war es schwierig, weil die Beziehung nicht funktioniert hat. Und ja, lebt man halt einfach das eigene Leben. Man macht es halt einfach irgendwie. Man kommt in die weise Mentalität, man lebt in dieser weise Mentalität, man macht halt alles selber und ist halt auch alleine in diesen Entscheidungen. Und im Können umkehren, im Können bekennen, passiert sehr viel Freiheit. Und ein Schlüssel, den wollte ich euch am Schluss noch mitgeben, jetzt auch für die, die schon erwachsen sind und jetzt vielleicht kurz vor der Ehe stehen oder so. Oder sich Gedanken machen, vielleicht mal zu heiraten. Also es gilt jetzt nicht nur für euch. Das ist jetzt Zufall, dass ihr jetzt das Jahr da, also es gilt auch für unsere Teenies und so oder für alle anderen, die noch... Und was wir gemerkt haben, ich war ja schon ziemlich alt gewesen, als ich geheiratet habe. Also ich war 37 gewesen, da war man schon längst abgeknabbelt gewesen, selbstständig gewesen. Aber wo wir dann gebetet haben, Kathrin und ich, wie sollen wir da vorwärts gehen, ist um die Verlobung gegangen und so, ist ein Impuls vom Heiligen Geist, tut eure Eltern fragen. Tut um ihren Segen bitten. Und das ist mir dann, ich weiss, das ist mir dann ein völlig fremder Gedanke gewesen, so wie ein alter Zopf noch, um die Hand der Tochter anzuhalten und so, wie du aus den alten Filmen und so noch kennst. Dann dachte ich, nein, das kannst du doch nicht machen. Also... Ich habe wieder einen durchgemacht, gell Martin, aber ich bin dann irgendwann aufgekreuzt und habe gefragt, ob ich das in Ordnung sei, wenn ich die Kathrin zu meiner Frau würde nehmen. Und für sie war es natürlich auch ungewohnt gewesen, gell? Ich dachte, das ist ja deine Entscheidung, du musst ja selber wissen. Und bei meinem Vater war es ähnlich gewesen, aber ich habe gleich gemerkt, es war eine Ehre von den Eltern, auch wo man schon längst erwachsen war und schon längst abgeknabbelt und selbstständig war, sie um ihren Rat zu fragen, um ihren Segen zu bitten, bist du mit dieser Ehe einverstanden? Es war eine Ehre. Auch selbst wenn sie jetzt hätten gesagt, nein, hätte ich auch noch können. Ich kenne so viele, gell? Marlies und Oli, bei euch war es nicht ganz einfach, wenn die Eltern es eigentlich nicht so toll finden. Was? Deine Eltern haben am Anfang, glaube ich, schon in der Mühe gehabt mit der Marlies, oder so, wie ich das in Erinnerung habe. Aber du bist dann trotzdem gefragt, gell? Und dann war es schon okay gewesen. Also, da sind wir froh. Aber ich kenne so viele, wo es nicht in Ordnung war, aber man hat sie trotzdem einbezogen in diesen Prozess. Und man hat ihnen wie die Plattform gegeben, ihre Meinung können zu sagen, auch wenn die vielleicht komplett daneben vorkommt. Das kann vorkommen, dass die Meinung der Eltern nicht, auch nicht wirklich gut ist. Gerade wenn sie nicht mit Jesus unterwegs sind oder gewisse Reich-Gottes-Prinzipien nicht verstehen, geben sie manchmal schon ganz komische und falsche Räte. Und das kann auch immer verletzen nochmal und wehtun, wenn man erwachsen ist. Aber in solchen Fragen, Beziehungsfragen, gell, das ist für Teenager mehr, wenn ihr dann nachher mal mit einem ersten Freund oder so daherkommt. Es ist eine Ehre, wenn ihr eure Eltern einbezieht in diese Fragen. Die spüren nämlich und die wissen nämlich ganz genau, wer ihr seid und was euch gut tut und was nicht. Und wenn ihr dort einfach selber etwas macht, ja, ihr werdet einfach euer Lehrgeld müssen zahlen. Das kann euch niemand sparen am Schluss, aber es kann ein grosser Segen sein, wenn ihr Eltern einbezieht, auch in solche Prozesse. Eltern haben normalerweise, sage ich jetzt mal, ein gutes Gespür, auch wenn sie nicht Jesus-Nachfolger sind. Das ist eine Möglichkeit, wie wir Eltern eher einbeziehen in unsere Prozesse, nicht nur, wenn es jetzt um Partnerschaft und Freundschaft und so geht, auch sonst Fragen, die wir am Bewegen sind. Sie einbeziehen, einen Anteil geben, das ehrt sie. Das zeigt ihnen, du bist für mich eine wichtige Person. Deine Stimme zählt für mich, ich nehme das ernst. Auch wenn wir uns vielleicht mal müssen anders entscheiden müssen, als jetzt der Rat war, den sie uns gegeben haben. Wenn wir erwachsen sind, müssen wir nicht gehorsam sein, wie dann, wo wir Kinder waren, sondern auch wir dürfen ihren Rat anhören, dürfen ihn ernst nehmen. Und wir dürfen dann aber auch sagen, wenn wir das Gefühl haben, nein, also ich glaube, das haben wir jetzt gleich anders entschieden. Ich kann wieder Spannungen auslösen, aber das gehört zum Leben. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns alle gerufen hast in die Sohnschaft hinein, zu dir. Und dass wir dich als den Vater haben dürfen lernen kennen, wo ganz viele mütterliche Aspekte drinnen sind. Und danke hast du uns durch die Beziehung zu dir grundsätzlich aus dieser Rebellion, aus diesem Aufbegehren und aus diesem Stolz rausgerettet und uns das vergeben. Und hast uns die Fähigkeit und das Herz gegeben, dass wir uns neu mit dir verbinden können, dass wir uns auf Sohnschaft einladen können, dass wir uns etwas sagen können, dass wir demütige Herzen bekommen haben, die sich belehren können. Und ich danke dir für all die Menschen, die du in unser Leben hineingestellt hast. Die lieblichen Eltern, aber auch Lehrer, Lehrmeister, Chefe, was auch immer für Autoritätspersonen du in unser Leben hineingestellt hast. Wir wollen dir danken für sie. Trotz ihren Ecken und Kanten, trotz ihren Fehlern, die sie gemacht haben und ihrem Versagen, wollen wir sie ehren. Und wir wollen lernen, was es heisst, als deine Söhne und Töchter weiter in diesem Schleifprozess, in diesem Erziehungsprozess zu bleiben. Und wir sehnen uns, dass wir in die Reife von dieser Sohnschaft hineinkommen können. Wie es im Epheserbrief heisst, in die Fülle der Gottes oder in die Mannsfülle, sozusagen, dass wir einfach werden, wie du bist, Jesus. Danke, dass du uns viel Gnade da drinnen schenkst und vieles, was jetzt vielleicht noch aufgeschafft werden muss, sei es Kind-Eltern-Beziehung, Verletzungen, die sind, dass du da mit viel Gnade und viel Heilung reinwirkst, in unsere Familienbeziehungen hinein und auch die Prägungen hilfst, umzuprägen. Wir sind nicht einfach Opfer von Fehlprägungen von unserer Kindheit, sondern wir haben die Möglichkeit, all diese Sachen zu dir zu bringen, Jesus, und bei dir Heilung und Vergebung zu empfangen und auch Vergebung denen zuzusprechen, die an uns schuldig wurden. Dort wollen wir nicht nachlassen, dort wollen wir treu sein, aber wir brauchen deinen Geist und wir brauchen deine Kraft. Amen.